Sie hören das Interview der Woche. Am Mikrofon ist Ulrich Pick und zu Gast ist der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, der Limburger Bischof Georg Betzing. Herzlich willkommen.
Ja, danke, Herr Pick.
Herr Betzing, an diesem Wochenende feiern wir Pfingsten. Pfingsten gilt als die Geburtsstunde der Kirche. Wie würden Sie den Stand Ihrer, der katholischen Kirche hier in Deutschland, beschreiben?
Ja, katholische Kirche ist nach wie vor in einer Krisensituation. Es ist eine gewaltige Umbruchzeit. Das ist ein Epochenwandel, den wir im Moment erleben. Die letzten 150 Jahre, kann man sagen, das war die Zeit der Volkskirche. Man hat nicht so sehr gefragt, was glaubst du oder bist du wirklich religiös, sondern gehörst du zur katholischen Kirche, gehörst du zur evangelischen Kirche, gehörst du zur SPD, und jede dieser Gruppierungen, die es gab, hat ihr Milieu gebildet. Diese Zeiten sind vorbei in einer freiheitlichen Gesellschaft, und bei allem Ringen um den Zustand der Kirche finde ich, es ist gut, dass wir in dieser freiheitlichen Gesellschaft leben, in der jede und jeder entscheidet, ob er gläubig ist oder nicht, ob er seinen Weg mit der Kirche geht oder nicht.
Die katholische Kirche hat in den vergangenen Jahren mehr als 3 Millionen Mitglieder verloren. Das ist ein Schwund von 10-15%. Bei den Protestanten liegt die Zahl noch ein bisschen höher. Welche Ursachen stecken Ihrer Meinung nach dahinter?
Es sind demografische Ursachen, das darf man nie vergessen. Wir werden weniger, wir werden älter, das gilt für unsere gesamte Gesellschaft und das gilt auch für die katholische Kirche. Aber ein entscheidender Punkt sind natürlich die immens hohen Zahlen von Menschen, die der Kirche den Rücken kehren und sagen, ich trete aus der Institution aus. Sie bleiben Getaufte. Zum Teil sagen sie mir auch, ich bleibe gläubig, aber die Institution hat mich sehr enttäuscht und deshalb möchte ich ein Zeichen setzen. Das ist eine sehr große Gruppe. Die Ursachen davon sind auch über die Kirche hinausgehend. Wir sind in einer institutionenkritischen Zeit. Das gilt für alle vergleichbaren Institutionen. Eine dauerhafte Bindung von Menschen ist heute nicht mehr der Weg, wie Menschen sich engagieren. Das Entscheidende ist natürlich die Reaktion auf den Missbrauch durch Priester und Kleriker in der katholischen Kirche. Da haben viele Menschen gesagt, danke, jetzt reicht's mir. Wenn die Kirche diese Verbrechen, anders kann man es nicht nennen, über Jahre und Jahrzehnte vertuscht hat, nicht richtig damit umgegangen ist, mehr Sorge getragen hat, was macht man mit den Tätern, als überhaupt auf die Betroffenen zu achten, dann war das ein grundlegender Fehler, der mit unseren inneren Werten einfach nicht übereinzubringen ist.
Das heißt mit anderen Worten, die Kirche selbst trägt Verantwortung zu einem gewissen Teil an diesem Rücklauf.
So ist es. Wir haben selber Verantwortung für diesen Rücklauf. Ich nenne auch andere Phänomene, der Umgang mit Finanzen. Das sind einfach Kriterien, die uns sagen, wir brauchen mehr Mitbestimmung aller in der Kirche, damit wir die Entscheidungen, die getroffen werden müssen, auch gut treffen können.
Sie haben schon den Missbrauch erwähnt. Infolge des Missbrauchs wurde ja der sogenannte synodale Weg auf die Strecke gebracht. Ein Reformprozess, weil man sagte ja, so wie es war, kann es nicht mehr bleiben. Wir müssen uns ändern, um eine Glaubwürdigkeit zurückzugewinnen. Es gab 5 große Treffen in Frankfurt. Es wurde viel diskutiert, beispielsweise über die Rolle der Frau, über Macht und Gewaltenteilung. Es wurden theologische Texte dazu verabschiedet. Wo steht die Kirche jetzt?
Ja, ich halte den synodalen Weg, den wir gemeinsam mit dem Zentralkomitee der deutschen Katholikinnen und Katholiken, also der Laienvereinigung, gegangen sind, nach wie vor für etwas unglaublich Kostbares. Es war die Antwort auf den Skandal des Missbrauchs, der durch die MHG-Studie,
die das große, ist die erste große Studie, große Missbrauchsstudie, 2018 kam die heraus,
ausgelöst wurde. Ja, das war ein Schock, der damals durch das Land, durch die Kirche ging, vor allem auch durch die Gruppe derer, die hoch verbunden mit der Kirche, jahrzehntelang engagiert sind. Und darauf konnte die Antwort keine andere sein, als dass wir die systemischen Faktoren, die in der katholischen Kirche Missbrauch begünstigt haben, in den Blick nehmen. Und das sind die Fragen von Tabus in sexueller Orientierung, die Frage von Macht und Gewaltenteilung. Wie wird Macht in der Kirche wahrgenommen? Was ist mit Priestern und ihrer Lebensform des Zölibates? Und die Frage der Beteiligung und der Rolle von Frauen in der Kirche. Und die haben wir uns vorgenommen. Wir haben viele Beschlüsse gefasst und ich bin sehr bewegt davon, wie viel davon bereits umgesetzt ist. In unserem Bistum Limburg haben wir seit dem vergangenen Jahr ein neues Bistumsstatut. Und da haben wir viele Dinge des Forums 1, Macht- und Gewaltenteilung, genau umgesetzt. Doppelspitzen, um ein Vier-Augen-Prinzip in Leitung zu bringen. Frauen in Leitungspositionen in vielfältiger Weise, Laien als Regionalleitungen, also ein Beratungssystem, in dem der Bischof eingebunden ist und gemeinsam mit den Laien in den Gremien seines Bistums berät und entscheidet. Es geht.
Nun hat der synodale Weg, wir haben es ja schon gesagt, Texte verabschiedet, beispielsweise zur Frauenförderung, zur Segnung homosexueller Paare. Was davon ist in Rom angekommen und vor allen Dingen, wie ist es in Rom angekommen?
Ja, es ist kein Geheimnis, dass die Kommunikation auf dem synodalen Weg mit Rom nicht besonders gut gelungen ist. Das hat viele Faktoren und ich klopfe mir da auch selber an die Brust. Wir hätten viel mehr die Begegnung suchen müssen. Wir haben immer gesagt und so auch agiert, es gibt Themen, die können wir hier in Deutschland entscheiden. Das wollen wir auch tun. Es gibt Themen, die können nicht in Deutschland alleine entschieden werden. Dazu brauchen wir die Weltkirche. Und genau diese Themen, nämlich 9 an der Zahl, haben die Präsidentin des Zentralkomitees, Frau Dr. Stetter-Karp und ich, gleich im Anschluss an die 5. Synodalversammlung aufgeschrieben und an den Heiligen Vater gesandt. Darüber ist jetzt Gott sei Dank ein Dialogprozess mit römischen Stellen, mit den Leitungen von wichtigen Dikasterien in Rom, mit Kardinälen entstanden. Wir haben im Juli ein erstes Gespräch geführt im vergangenen Jahr. Wir haben im März ein erstes inhaltliches Gespräch geführt und sind für Ende Juni wieder verabredet, das zu tun. Ich bin sehr dankbar, dass jetzt sozusagen die Tür des Dialogs geöffnet ist.
Haben Sie den Eindruck, dass die Unebenheiten aus dem Weg geräumt sind?
Es bleibt nach wie vor nicht wenig schwierig. Wir leben andere Kulturen, das muss man einfach sagen. Wir sind hier in Deutschland auf der einen Seite in einem sehr säkularen Umfeld. Wir sind geprägt durch einen Partner, die evangelische Kirche, in der anderes und andere Strukturen gelebt werden. Und das nach Rom zu transportieren, ins Zentrum der Weltkirche, das ist nicht so einfach. Aber ich habe den Eindruck, dass auf beiden Seiten das Bemühen ist, dass wir uns verständigen. Denn eins ist klar, wir wollen und können nicht ohne Rom katholische Kirche in Deutschland sein.
Sie bringen ja in wenigen Tagen auch ein Buch raus mit dem schönen Titel »Rom ist kein Gegner«. Das ist natürlich eindeutig. Weiß Rom um die Eindeutigkeit?
Ich glaube, das ist deutlich geworden in den Begegnungen, die wir haben. Im Gespräch sind wir dort mit den Bischöfen aus Deutschland und mit Kardinälen aus Rom. Und wir Bischöfe sind Brüder in der einen Kirche. Was nicht so deutlich geworden ist und woran ich auch leide, ich sagte, ich habe gemeinsam mit der Präsidentin des Zentralkomitees den Brief geschrieben und habe mehrfach dem Heiligen Vater und auch den Kardinälen gesagt, wir sind diesen synodalen Weg nicht als Bischöfe allein gegangen. Wir sind ihn mit Laien gemeinsam gegangen und deshalb ist es eigentlich notwendig, dass wir auch in gemischten Delegationen hier sprechen können.
Die Laien waren nie in Rom, also auf
die Einladung des Papstes. Die Laien sind bis heute nicht eingeladen und das ist ein Desiderat, das auch verletzt.
Dennoch bleiben ja Schwierigkeiten bei inhaltlichen Fragen des synodalen Wegs, konkret sagen wir mal die Frauenfrage. Die große Kirchenmitgliedschaftsuntersuchung vom vergangenen Herbst für Deutschland hat gesagt, dass die überwältigende Mehrheit der Katholiken eine deutliche Aufwertung der Rolle der Frauen in der Kirche sich wünscht. Da scheint Rom ja nicht so ohne weiteres mitmachen zu wollen.
Doch, da muss ich tatsächlich widersprechen. Wenn es eins der innerkirchlichen Themen gibt, das Papst Franziskus immer und immer betont, ist es, den Frauen eine deutlichere Position innerhalb der Kirche zu geben. Und in seinem Verantwortungsbereich in der römischen Kurie tut er es. Er holt Frauen in ganz wesentliche Positionen hinein. Und er hat in die Weltsynode Frauen berufen.
Dennoch heißt es natürlich auf dem synodalen Weg, wir wünschen uns die Weihe als Diakonin, möglicherweise als Priesterin und als Bischöfin in Zukunft auch. Da ist ja noch eine große Kluft zwischen.
Aber genau diese Formulierung, wir wünschen uns die Weihe von Frauen zu Diakonen, hat auch die Weltsynode in ihr Abschlusspapier vom Oktober hineingeschrieben. Und der Papst hat den Auftrag gegeben, zu klären, wie diese Frage weiter vorangetrieben werden kann in der katholischen Kirche. Und ich glaube, das wird eine Frage sein, in der wir nicht mehr sehr lange auf eine Entscheidung warten müssen.
Sie hören das Interview der Woche mit dem Vorsitzenden der Deutschen Bischofskonferenz, Limburgs Bischof Georg Betzing. Herr Betzing, die beiden Kirchen in Deutschland, wir haben es erwähnt, verlieren derzeit massiv an Mitgliedern. Christsein, sagten Sie auch, ist nicht mehr so selbstverständlich wie in früheren Zeiten. Umso wichtiger ist es, dass beide großen Kirchen an einem Strang ziehen. Wie sieht es mit dieser Gemeinsamkeit, mit dieser Ökumene zurzeit aus?
Ja, vertraut ist uns seit vielen Jahrzehnten die Ökumene mit der evangelischen Kirche. Das sind die beiden großen Kirchen nach wie vor von den Mitgliedern her. Aber gerade durch die deutlichen Migrationsbewegungen, die wir seit den vergangenen Jahrzehnten und insbesondere in den letzten Jahren erleben, werden auch die orthodoxen Kirchen, die kleineren kirchlichen Gemeinschaften in unserem Land präsent. Wichtig ist, und da stimme ich Ihnen vollständig zu, wir werden nur mehr gehört innerhalb der Gesellschaft und mit großen Themen, die alle Menschen betreffen, wenn wir gemeinsam sprechen. Und darum bemühen wir uns, in den Fragen des Friedens gemeinsam zu sprechen, in den Fragen von Flucht und Migration gemeinsam zu sprechen, im Blick auf das Grundgesetz, die Menschenwürde, das Lebensrecht, das Selbstbestimmungsrecht von Menschen in unserem Land. Da müssen wir gemeinsam reden und darum bemühen wir uns.
Dennoch hat man ja den Eindruck, es war schon mal mehr Ökumene, zumindest mit den Protestanten. Ich gebe mal drei Beispiele. Zum einen, die evangelische Kirche hat gesagt, sie wolle die Woche für das Leben, die ja im April stattfand, nicht mehr so weiterführen, wie sie in den letzten 30 Jahren mit den Katholiken zusammengestaltet hat. Früher gaben beide Kirchen gemeinsam einmal im Jahr eine Pressekonferenz zum Stand ihrer Mitglieder. Seit 2 Jahren informieren beide Kirchen getrennt und früher, als Sie und ich noch zur Schule gingen, war man erfreut, eine gemeinsame Bibelübersetzung zu haben, die Einheitsübersetzung. Heute haben die Katholiken die neue Einheitsübersetzung. Die Protestanten nehmen ja spätestens seit 2017 ihre Luther-Übersetzung wieder in die Hand. Was ist da los?
Ja, ich lege noch ein Beispiel dazu. Sie haben recht mit all diesen Beispielen. In den Fragen des Lebensschutzes, wenn es um den assistierten Suizid geht oder um die Frage Veränderung des Paragraphen 218, Fragezeichen, da treten wir nicht mit einer Stimme auf, sondern mit differenzierten Stimmen. Ich sage mal, ist das nicht ein Kennzeichen unserer Zeit insgesamt? Die Pluralität wächst und die Pluralität der Meinungen und der Vielfalt wächst. Damit umzugehen, das ist unser gemeinsamer Auftrag und darum bemühen wir uns.
Könnte es sein, dass in Zeiten kleiner werdenden Kirchen auch der Ruf nach einer Schärfung des eigenen Profils lauter wird?
Das war in der Tat so. Kirche der Profile hat die evangelische Kirche vor einem guten Jahrzehnt ausgerufen. Wir haben den Eindruck, ich auch sehr persönlich, das führt zu nichts. Wir können nur gemeinsam Stärke entfalten. Es gibt die unterschiedlichen Kulturen. Evangelisch-katholisch ist nicht eins, sondern das ist vielfältig. Es ist auch verschieden. Es ist auch schmerzlich unterschiedlich. Aber es wird nicht gelingen, wenn wir versuchen, im Gegensatz zu anderen christlichen Kirchen eine Profilschärfung zu machen. Ich bin davon überzeugt, das wird misslingen und das wird uns allen schaden.
Sie hören das Interview der Woche mit dem Vorsitzenden der Deutschen Bischofskonferenz, Limburgs Bischof Georg Betzing. Auf ihrer Frühjahrsvollversammlung in Augsburg haben die deutschen katholischen Bischöfe eine Erklärung herausgegeben mit dem Titel „Völkischer Nationalismus und Christentum sind unvereinbar“. Sie wurde einstimmig, also von allen anwesenden Orts- und Weihbischöfen, beschlossen. Wie kam es zu diesem Signal und von wem ging es aus?
Ja, wir haben uns seit Jahren bereits mit den Entwicklungen innerhalb unserer Gesellschaft beschäftigt. Rechtsextremismus, Rechtsradikalismus, rechte politische Szene nimmt in unserem Land zu. Und da ist der völkische Nationalismus eins der Kennzeichen. Also keine EU, weg vom gemeinsamen Gehen in Europa, weniger Migration und Öffnung für eine multikulturelle und multilaterale Gesellschaft. Wir erleben das seit Jahren als eine gefährliche Entwicklung für unser Land, in dem Zugehörigkeit so definiert wird, dass jeder, der in diesem Land lebt und seine Werte teilt, hier seinen Ort haben kann. Und dass jeder, der deutscher Staatsbürger ist, gleich welcher Herkunft, gleich welcher Religion, zu diesem Land gehört. Das zu stärken, das war uns wichtig. Wir haben einen Studientag im Frühjahr dazu gemacht, uns auch insbesondere mit den Entwicklungen in der AfD beschäftigt. Und der führte dazu, dass wir gesagt haben, es braucht jetzt mit Blick auch auf die Wahlen, die kurz bevorstehen, dass wir hier klare Kante reden und sagen, bestimmte Ausrichtungen dieser rechtsgerichteten Parteien sind mit dem christlichen Menschen- und Weltbild nicht vereinbar. Und das haben wir klar getan.
Auf diesen 3,5 Seiten wird, wie Sie schon sagten, die AfD dezidiert erwähnt. Sie wird als nicht wählbar erklärt. Schließlich ist sie ja in einigen Teilen dezidiert rechtsextremistisch. Damit mischen sich die Bischöfe ja in die momentane parteipolitische Debatte ein. Das gab es ja schon lange nicht mehr von der Deutschen Bischofskonferenz. Warum diese Deutlichkeit?
Ja, in der Tat, das ist nicht unserer Art. Diesmal haben wir uns entschieden, wirklich eine der Parteien zu nennen, weil sie in erheblicher Weise unser rechtsstaatliches, demokratisches Gefüge stören. Und sie stören die politischen Meinungsbildungsprozesse in den Parlamenten ja offenkundig. Und sie gebrauchen sozusagen verbale Gewalt gegenüber den politischen Verantwortungsträgern und anderen Parteien. Und wir sehen ja, wohin das führt. Verbale Gewalt führt immer zu wirklicher, tätlicher Gewalt, wehret den Anfängen und wir sind weit über die Anfänge hinaus. Und deshalb haben wir uns entschlossen, die AfD auch beim Namen zu nennen.
Das heißt mit anderen Worten, A, die AfD ist nicht wählbar für Katholiken, B, Katholiken, die sich bei der AfD engagieren, haben in den Gremien der katholischen Kirche keinen Platz.
So haben wir es formuliert, wobei wir, und das muss man als Drittes dazu sagen, es braucht den Dialog. Es gibt ja Gründe, warum Menschen die AfD wählen. Das ist die berühmte Unzufriedenheit mit den politisch leitenden Parteien. Das sind Ängste, das sind Verlusterfahrungen, die Menschen in den letzten Jahren und Jahrzehnten hatten. Das ist eine Angst vor Überfremdung in unserem Land. Das sind ja die Themen, die müssen von den etablierten Parteien aufgegriffen werden. Sonst fühlen sich Menschen nicht mehr beheimatet in unserem demokratischen System und wählen dann eben extreme, extremistische Parteien. Und deshalb müssen Dialoge geführt werden. Wir sind offen für Gespräche mit allen. Das trifft nach wie vor zu. Wir sagen aber klar, wer sich parteipolitisch engagiert in der AfD und wer sich insbesondere klar in Richtung von AfD-Äußerungen menschenfeindlich, antisemitisch, fremdenfeindlich, europafeindlich äußert, der kann nicht gleichzeitig ein Amt oder ein Ehrenamt in der katholischen Kirche ausüben.
Kirchlich engagierte Mitglieder der AfD haben nach ihrer Erklärung aufgeschrien und viele dieser Menschen versuchen nach wie vor traditionelle Christen auf ihre Seite zu bekommen. Beispielsweise indem man vorgibt, man würde sich besser als andere für den Schutz des Lebens einsetzen beziehungsweise für ein traditionelles Ehe- und Familienbild. Wo verläuft Ihrer Meinung nach genau die Grenze zwischen traditionellem Katholizismus, der ja durchaus in der Kirche Platz haben dürfte, und einem Extremismus, den Sie ablehnen?
Lebensschutz und Familie sind kein Kennzeichen des traditionellen Katholizismus, sondern des Katholizismus insgesamt. Aber hier kann man die Trennlinie sehr deutlich machen. Wenn man sich die Texte und die Äußerungen der AfD einmal anschaut, dann wollen sie Lebensschutz, sprich Paragraph 218, gegenwirken gegen Schwangerschaftsabbruch, insbesondere um sozusagen deutsche Bürger und Bürgerinnen in ihrer Zahl wieder zu heben. Sie sehen das ganz anders, wenn es um Bürger und Bürgerinnen mit einem zweiten Pass oder einer anderen Herkunft geht. Und genau das ist völkischer Nationalismus, der hier im Gewand von Lebensschutz auftritt. Wenn wir vom Lebensschutz reden, vom Schutz des ungeborenen Lebens vom Anfang an, dann meinen wir alle Menschen, alle Mütter, alle Kinder.
Nun beginnt in wenigen Tagen der Katholikentag, und zwar ausgerechnet im thürischen Erfurt, in der, wenn man so will, Herzkammer der AfD. Was erwarten Sie sich angesichts dieser Erklärung, die Sie herausgegeben haben?
Also ich freue mich sehr auf diesen Katholikentag in Erfurt. Wir mischen uns tatsächlich in eine Gesellschaft, die ja weitgehend nicht vom Christentum geprägt ist. Katholiken und Protestanten machen einen geringen Teil der Gesellschaft in Thüringen und in den östlichen Bundesländern aus. Gerade da ist es gut, dass wir Katholikinnen und Katholiken aus ganz Deutschland dort versammeln und aus der Weltkirche, um ein Zeichen zu setzen, um uns in die politischen Debatten einzuklinken und hier unsere Position vorzutragen.
Rechnen Sie mit Ärger angesichts dieses Papiers?
Wenn, dann werden wir uns dem stellen. Aber das Zentralkomitee als Ausrichter des Katholikentages hat ja entschieden, dass wir AfD-Politikern keine Bühne bieten, um ihre eigenen Positionen vorzutragen.
Ist das eine gute Entscheidung?
Es ist eine Entscheidung, die in Kontinuität zu den vergangenen Katholikentagen steht. Und ich finde es nach wie vor gut. Es muss debattiert werden, dafür haben wir Orte und das sind die Parlamente.
Herr Betzing, jetzt müssen wir noch mal auf ein Thema zu sprechen kommen, das wir ganz am Anfang schon angetextet haben. An diesem Wochenende feiern wir Pfingsten. Was meinen Sie, wie viele Menschen im Land wissen oder wissen noch, was es mit Pfingsten auf sich hat?
Ja, Pfingsten ist für viele abstrakt. Sie wissen oft noch, es hat etwas mit dem Heiligen Geist zu tun. Aber es ist eben nicht so konkret wie Weihnachten. Wenn man nach Weihnachten fragt, dann weiß doch ein Großteil der Bevölkerung noch, Geburtstag von Jesus, das ist da. Aber Ostern ist das schon schwieriger, das
Fest der Auferstehung. Könnten Sie mit wenigen Worten erklären kurz, was Pfingsten bedeutet?
Ja, Pfingsten ist die Geburtsstunde der Kirche. Türen auf, raus, nicht unter uns bleiben, sondern die Botschaft von Jesus, von der Freude und der Freiheit einer neuen Welt in Verbundenheit mit Gott unter die Menschen bringen. Das ist Pfingsten.
Und im Mittelpunkt steht die dritte Person der Trinität, der Heilige Geist. Was dürfen wir uns darunter vorstellen?
Keine Taube. Das ist wohl das bekannteste Symbol, aber ein wenig hilfreiches Symbol. Wenn man über den Heiligen Geist spricht, dann geht es immer um Bilder der Beziehung. Er ist Tröster, er ist Anwalt der Armen, er ist die Beziehung zwischen Vater und Sohn, er ist das Band der Einheit. Also das sind alles Bilder, die deutlich machen, Gott schafft Beziehungen, Gott hält die Verbundenheit zwischen Menschen und zwischen Menschen und Gott aufrecht und will sie stärken. Und die Kraft dazu, das ist Gottes guter Geist.
Und woran erkennt man, dass der Heilige Geist in der katholischen Kirche wirkt? Oder anders gefragt, wirkt er dort wirklich?
Also ich bin davon überzeugt, dass er wirkt, aber er wirkt nicht nur in der katholischen Kirche. Der Geist weht, wo er will. Und das heißt, er weht weit über die Grenzen der Kirche hinaus. Woran kann man erkennen, dass der Geist wirkt? Das ist Langmut, Friede, Freundlichkeit, Güte, Geduld. Das sind Eigenschaften, die gibt es bei ganz, ganz vielen Menschen. Und da wird wieder deutlich, die schaffen Verbundenheit. Die trennen nicht Menschen, sondern die verbinden Menschen. Und überall, wo das geschieht, da ist nach meiner Überzeugung Gottes guter Geist am Werk.
Das war das Interview der Woche mit dem Vorsitzenden der Deutschen Bischofskonferenz, dem Limburger Bischof Georg Betzing. Ulrich Pick sagt herzlichen Dank.
Danke Ihnen.